Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Johannes Nichelmann.
Guten Abend auch an alle, die uns auf SR2 Kulturradio hören. Großbritannien hat an diesem Wochenende das 70. Thronjubiläum der Queen zelebriert. Das Fazit dieses außergewöhnlichen Wochenendes auf der Insel hören wir gleich. Außerdem spreche ich mit der Regisseurin Ulrike Ottinger. Sie wird morgen 80 Jahre alt. Zu ihren Werken gehören Filme, die schon vor über 40 Jahren eine unglaubliche gesellschaftliche Weitsicht hatten. Und Ottfried Preußlers Krabbat ist ja eigentlich eine Erzählung, die sein eigenes Erleben im Zweiten Weltkrieg aufarbeiten sollte. In einer Rockoper in Gelsenkirchen wurde heute Abend die Geschichte noch einmal aktuell. Die erste Kritik hören Sie gleich hier. In den letzten 4 Tagen wurde das 70. Thronjubiläum der 96-jährigen Queen Elizabeth II. In Großbritannien gefeiert. Mit einer traditionellen Parade, mit geschmückten Straßen, mit mehr als 1500 Soldatinnen und Soldaten, mit viel Musik und mit Menschen aus der ganzen Welt. 4 Tage, an denen die großen politischen und gesellschaftlichen Probleme des Landes keine große Rolle spielten. Imke Köhler aus dem ARD-Studio in London fasst die Feierlichkeiten für uns zusammen.
Die Hymne war im Laufe der letzten 4 Tage in allen Varianten zu hören. Bei Trooping the Colour, gespielt von einer Militärkapelle. Beim Dankgottesdienst in der St. Paul's Cathedral, intoniert von den geladenen Gästen. Und beim krönenden Abschluss der Jubiläumsfeiern gestern, präsentiert von Ed Sheeran und einem Gospelchor. Das war auch der Moment, als ich die Queen noch einmal in einem leuchtend grünen Kostüm lächelnd und winkend auf dem Balkon des Buckingham-Palastes zeigte. Gesundheitsbedingt hatte die Monarchin den größten Teil der Jubelfeiern nur vor dem Fernseher mitverfolgt. Die Queen bedankte sich im Nachhinein in einer Mitteilung aber sehr herzlich und sagte, dass sie tief gerührt und von der offensichtlichen Freude der vergangenen Tage sehr inspiriert sei. Nach dem riesigen Konzert vor dem Buckingham Palace am Samstagabend mit spektakulärer Lichtershow bildete der Pageant, der Festumzug gestern Nachmittag, einen weiteren Höhepunkt. Rund 10.000 Teilnehmer boten auf wundervoll kreative, ausgesprochen bunte und künstlerisch abwechslungsreiche Art und Weise eine historische Reise durch 7 Jahrzehnte dar. Sandra, eine Bewunderin von Elisabeth II., stand an der Strecke und war begeistert.
Yeah, it's just amazing. Brilliant, brilliant time.
Es ist unglaublich, eine geniale, großartige Zeit. Alle genießen es und sind glücklich. Die Queen ist eine erstaunliche Person. Es war ein rauschendes 4-tägiges Fest, auch wenn nicht alles ganz so geklappt hat wie geplant. Die Kreativproduzentin für die Historic Royal Palaces, Eva Koch-Schulte, war für das Superblumenprojekt am Tower of London zuständig. Der Burggraben sollte eigentlich zum Thronjubiläum ein einziges Blumenmeer mit Riesenrutsche sein.
Es ist ganz toll für Familien, wenn man hier ankommt, weil die Rutsche in den Wassergraben ist natürlich eine tolle Nummer. Die ist auch wirklich ziemlich hoch. Und dann ist es einfach eine Blumenwiese. Also ich glaube, das spricht jeden an. Also an einem sonnigen Tag sollte das wunderbar sein.
So war die Ankündigung noch im Mai. Aber geblüht hat im Burggraben in den vergangenen Tagen so gut wie gar nichts, was so ein bisschen den Charme einer missglückten Gartenschau hatte. Ironischerweise soll es für die 20 Millionen Samen, die ausgesät worden sind, in den letzten Monaten zu trocken gewesen sein. Der Regen kam dafür gestern, als Millionen Briten bei ihren Straßenpartys sicher gern darauf verzichtet hätten. Aber gefeiert wurde trotzdem.
We really wanted to mark that moment. It's very, very special and very important for us Brits.
Wir wollten wirklich diesen Moment begehen, der für uns Briten ein sehr besonderer und sehr wichtiger ist, sagte Rachel, die Party in ihrer Londoner Wohnstraße organisiert hat. Es sei aber auch nach all dem, was man in der Corona-Pandemie durchgemacht habe, für die Nachbarn sehr wichtig, wieder zusammenzukommen und Gemeinschaft zu erleben. David, der sich in den vergangenen Tagen mit Schlips und Einstecktuch im Union Jack Design schick gemacht hatte, meinte über die Feierlichkeiten.
Es ist unsere Geschichte und unser Erbe. Es gibt nicht allzu viele, die 70 Jahre als Königin auf dem Thron gesessen haben. Und die Queen hat ihre Aufgabe gebührend erfüllt. Sie steht für Klasse, Standards und Qualität. Das ist es.
Auch die Regierung betonte gestern die Bedeutung der Monarchie. Allerdings nicht in erster Linie, um damit der Queen Queen Wertschätzung entgegenzubringen, sondern um Kritik an Premier Boris Johnson zu dämpfen. Nachdem Johnson beim Besuch des Dankgottesdienstes für die Queen ausgebuht worden war, kommentierte das Verkehrsminister Grant Shapps in der BBC mit den Worten:
Politiker, das liegt in der Natur der Sache, polarisieren. Denn wir vertreten unterschiedliche Ansichten. Das ist das Wesen einer freien und demokratischen Gesellschaft. Das ist aber auch das Argument dafür, einen Monarchen zu haben. Hinter der Queen können sich alle versammeln, unabhängig von ihrer Politik. Das ist eine der Schönheiten unseres Systems.
Tatsächlich versammeln sich gar nicht alle hinter der Queen. Aber immerhin hat Elisabeth II. Zustimmungswerte von über 80%. Boris Johnson muss dagegen seine Mehrheiten organisieren und sichern. Denn es gibt Berichte, wonach er sich möglicherweise schon in wenigen Tagen einem Misstrauensvotum im Unterhaus stellen muss. Die Party der vergangenen 4 Tage war unpolitisch und heiter. Partygate ist dagegen politisch hochbrisant.
Die britische Queen hat 4 Tage lang ihr 70. Thronjubiläum gefeiert. Imke Köhler hat für uns aus London die Ereignisse zusammengefasst. Es heißt ja oft, dass so etwas wie Universalgenies gar nicht mehr existieren würden. Künstlerinnen und Künstler zum Beispiel, die in mehreren Disziplinen glänzen. Ulrike Ottinger, die ist vielleicht so ein Universalgenie. Sie zählt zu den bedeutendsten deutschen Filmemacherinnen, ist aber auch Fotografin, Malerin, Theaterregisseurin und Performancekünstlerin. Morgen am Pfingstmontag wird sie 80 Jahre alt. In der staatlichen Kunsthalle Baden-Baden, da wird noch bis zum 19. Juni auf ihr großes Werk zurückgeblickt. Aber nicht nur dort, sondern auch jetzt hier in Fazit. Guten Abend, Frau Ottinger.
Guten Abend.
Sie haben ja 1 Jahr lang an dieser Ausstellung über ihr Lebenswerk gearbeitet. Sie haben auch mit Paris Calligramme vor 2 Jahren einen Film über ihre künstlerischen Anfangsjahre in Paris gemacht. Wie fühlt sich das an, so intensiv auf sein eigenes Schaffen zurückzublicken? Was haben Sie neu über sich gelernt und warum ist diese Rückschau vielleicht auch wichtig für Sie?
Sie haben ja gerade meinen Film Paris Calligramme angesprochen, in dem ich über die 60er Jahre nachgedacht habe, in denen ich in Paris lebte. Und das war ja auch politisch eine sehr bewegte Zeit. Und wir haben jetzt eine natürlich sehr beunruhigende und bewegte Zeit. Und man gleicht dann solche Dinge ab und sagt, was habe ich eigentlich damals daraus gelernt und was lerne ich heute daraus, ja? Oder solche Dinge. Nicht, das ist ja das, wenn man älter wird, nicht, da sieht man ja nach außen wie eine wirklich ältere Dame aus und eine Innenwahrnehmung, die was ganz anderes ist, ja, die etwas ist, wo man sich permanent einfach auch mit dem Aktuellen beschäftigt.
Das heißt, die Ulrike Ottinger aus den 60er Jahren in Paris hat noch sehr viel zu tun mit der Ulrike Ottinger heute 2022 in Berlin.
Ich denke schon, ja, weil diese Erfahrungen, die man macht im Leben, die lassen einem ja handeln und Dinge auch einordnen, sei es aus der Politik, aus dem Alltag, aus Freundschaften, was auch immer, nicht?
Schauen Sie auch auf Ihre Kunst anders? Würden Sie Dinge anders machen? Oder ist dieser Prozess auch so spannend, dass Sie sagen, ich verstehe genau, warum ich dieses Bild damals so gemalt habe, warum ich diesen Film so gemacht habe? Heute würde ich es anders machen vielleicht.
Naja, also gerade mit meiner Malerei hatte ich ein sehr erstaunliches Erlebnis. Ich habe 1969 eigentlich das beiseite gelegt und habe irgendwie gedacht, ich gucke es mir nicht mehr an. Ja. Und dann etwa vor 15 Jahren habe ich angefangen, mir das doch wieder anzugucken und war erstaunt, mit welchen Dingen ich mich beschäftigt habe damals, weil das waren alles Dinge, die mich dann und heute irgendwie genauso interessieren. Und das fand ich einen sehr erstaunlichen Prozess, ja. Und ich denke, es gibt vielleicht schon Phasen, wo man sich innerlich von bestimmten Phasen seiner Arbeit trennt und nach einiger Zeit sich aber wieder völlig damit versöhnen kann. Und das finde ich interessant. Das geht mir mit den Filmen eigentlich nicht so. Bei den Filmen habe ich das Gefühl, dass jeder Film für eine bestimmte Zeit steht und für das, was mich in dieser Phase bewegt hat, interessiert hat. und in der Malerei. Vielleicht war das auch eine Phase, wo ich mich loslösen musste von etwas. Und ich habe Paris eigentlich in Verzweiflung verlassen. Und vielleicht hing meine Malerei auch, hat mich erinnert daran, nicht? Bin in meine Heimatstadt Konstanz zurückgegangen und habe eigentlich 3 Jahre mich ganz der Kunstvermittlung gewidmet. Und nach 3 Jahren ging es mir wieder so, dass ich selbst wieder arbeiten wollte. Und das habe ich dann getan. Und dann bin ich auch gleich nach Berlin gegangen.
1981 haben Sie Ihren Spielfilm Freak Orlando in Hofuhr aufgeführt. Und der ist, finde ich, auch deswegen ja heute noch so spannend, weil der Film ja seiner Zeit voraus war. Sie haben da nicht nur sehr starke Frauenrollen gezeigt, sondern auch, heute würde man sagen, queeren Menschen eine Plattform gegeben. Was war das in dieser Zeit für ein Statement?
Wissen Sie, ich habe gar nicht so sehr über ein Statement nachgedacht, sondern ich habe immer versucht, die Dinge zu thematisieren, die mich selbst beschäftigt haben, ja. Und ich denke, dass man an Menschen, die in extremen Situationen leben, einfach sehr viel besser auch etwas zeigen kann, ja. Hm. Das sind ideale Protagonisten, weil sie nicht der Norm entsprechen, sondern per se schon irritieren. Ja, und das ist etwas, was ich sehr interessant finde, weil damit muss man sich dann auseinandersetzen. Da kann man dann nicht einfach sich gemütlich zurücklehnen, sondern muss ein bisschen darüber nachdenken, was passiert da eigentlich jetzt auf der Leinwand und was sagt mir das? Und solche Figuren interessieren mich. Also auch in anderen Filmen habe ich ja gerne über Figuren oder Hauptdarsteller gehabt, die so etwas emotional Überhöhtes haben. Nicht so wie in Dorian Gray, aber natürlich auch im Bildnis einer Trinkerin. Es sind immer Figuren, die etwas repräsentieren und worüber man sehr, sehr viel erzählen kann.
Sie haben so viel Kunst produziert in den letzten Jahrzehnten. Steckt dahinter Fleiß, Disziplin, der Druck, möglichst alles zu schaffen, was einem in den Kopf so reinkommt? Woher kommt diese Motivation, das alles zu stemmen?
So extrem arbeiten kann man eigentlich nur, wenn man von einer Sache wirklich fasziniert ist. Und wenn man von einer Sache wirklich fasziniert ist, kann man nicht genug davon bekommen. Und man bleibt dran und man entdeckt immer neue Facetten und neue Dinge, über die man nochmal nachdenken will. Wenn man, wissen Sie, das ist so, wenn man erstmal Feuer gefangen hat für ein Thema oder für eine Sache, dann lässt es einem ja nicht mehr los. Nicht? Ich habe das mal mit einem Dynamo verglichen. Wenn man stillsteht, dann bewegt sich auch nichts mehr. Ja? Und manchmal finde ich es natürlich schade, das war gerade in den letzten 2, 3 Jahren, dass man dann doch seine Freunde vernachlässigt, zu wenig Zeit für sie hat. Denn Freunde sind ja auch was ganz Wichtiges, weil ich habe eigentlich einen wunderbaren Freundeskreis und ein guter Freundeskreis ist ja eigentlich der beste Rettungsring, den man haben kann, nicht? Und den man auch braucht und der auch wichtig ist. Und man spielt sich Gedanken zu, Ideen zu und man braucht auch die Antwort.
Aber ich bin fest davon überzeugt, dass Ihre vielen Freundinnen und Freunde Sie morgen hochleben lassen werden zu Ihrem 80. Geburtstag. Vielen Dank für Ihre Zeit, Ulrike Ottinger hier bei Fazit. Und wenn Sie in Berlin wohnen, Ihre Filme, die können Sie in verschiedenen Kinos sehen. Aktuell, Ulrike Ottinger hat auf ihrer Homepage alles zusammengetragen, was Sie dazu wissen müssen. Und außerdem die Retrospektive in der Kunsthalle Baden-Baden, die läuft noch bis zum 19. Juni. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank auch Ihnen.
Mein Krabbert ist meine Geschichte, die Geschichte meiner Generation. Das sagte Ottfried Preußler über seinen Jugendroman Krabbert. Nach einer sorbischen Volkssage erzählt er da die Geschichte von einem Zauberlehrling im Kampf gegen seinen despotischen Meister. Diese Geschichte, die ist verfilmt worden. Es gibt Hörspiele, Theater, Opern, Ballett, alle Bearbeitungen, die vorstellbar sind. Aber vielleicht hören wir jetzt von einer Fassung, die es so bisher noch nicht gab, nämlich von einer Punkoper. Die hatte gestern in Gelsenkirchen Uraufführung im Musiktheater im Revier. Ein großes Orchester und die Band Coppelius aus Berlin, das Opernensemble und Rockröhren, die stehen also gemeinsam auf der Bühne, wobei den Macherinnen und Machern aufgefallen ist, dass der Stoff plötzlich sehr aktuell wurde. Ensemblemitglied Comte Kaspar.
Das ist ganz plötzlich ganz aktuell geworden, das Stück. Wir haben das Stück ja vor der Corona-Zeit eigentlich geschrieben. Das lag dann 2 Jahre. Plötzlich hat sich eine ganz andere Bedeutungswelt aufgemacht. Diese Mühle, die Menschen verbraucht, die Menschen zermahlt, da kommen Menschen ums Leben, damit diese Mühle laufen kann. Und hinten kommt nichts raus außer Macht für einen Einzigen. Das ist plötzlich erschreckend aktuell.
Das sagt heute Mittag hier im Deutschlandfunk Kultur. Wie ist denn die Premiere jetzt gelaufen? Stefan Keim war für uns vor Ort. Guten Abend.
Guten Abend.
Die Geschichte von Krabat, die spielt Anfang des 18. Jahrhunderts im sogenannten Großen Nordischen Krieg in der Lausitz. Russland und verbündete Mächte haben das Schwedische Reich angegriffen. Ich habe schon gesagt, Ottfried Preußler verarbeitet hier ja seine eigenen Kriegserfahrungen. Wie spiegeln die sich im Stück nun in diesen aktuellen Ereignissen wieder?
Ja, Comte Kaspar hat es ja gerade schon angedeutet. Es geht hier also nicht darum, die große Zaubergeschichte zu erzählen. Denn eigentlich ist es ja ein Meister, der in dieser Mühle immer 12 Burschen dann ausbildet zu Zauberern. Und dann kommt immer zum Neumond ein ominöser Gevatter und dann wird in der Mühle etwas anderes gemahlen, nämlich Knochen und Gebein. Also eigentlich ist es ja eine ganz gruselige Geschichte, die aber dann eben halt auch erwachsen werden und alle möglichen Dinge reflektiert. Das ist hier jetzt in der ganzen Ausstattung auch etwas anderes im Musiktheater im Revier. Die Bühne ist von Julius Semmelmann. Da sehen wir ein riesiges Rad, aber eben so gut wie überhaupt, also nur ganz, ganz wenig Zaubershow. Ein paar Effekte schon, aber diese Burschen sind alle grau gewandet. Es sind eigentlich mehr Zwangsarbeiter. Das sind die Bilder, die man da im Kopf hat und das führt natürlich auch direkt zu Kriegserlebnissen.
Wenn ich mich richtig an das Ende des Romans erinnere, dann siegt da ja die Menschlichkeit. Ist das eine überzeugende Utopie heute Abend gewesen?
Nein, die wird in Frage gestellt. Es ist dann so, dass die einzige Frau, die in dieser Geschichte vorkommt, einen der Burschen frei bitten muss. Und weil sie es erkennt, also die werden dann alle in Raben verwandelt, da ist dann doch ein kleines bisschen Zauberei noch im Spiel. Und sie erkennt den Burschen, den sie frei bitten will, weil er nicht nur Angst um sich, sondern auch Angst um sie hat. Also Botschaft: Das Mitgefühl, die Liebe siegt und macht dann die Mühle und damit dieses terroristische System und Kriegssystem auch kaputt. Das wird aber in Frage gestellt, weil danach alle auf der Bühne herumirren und überhaupt nicht wissen, was sie tun sollen mit ihrer plötzlichen Freiheit. Also eher so eine Botschaft im Sinne von, der Krieg macht so viel kaputt im Menschen, dass man auch mit der plötzlichen Befreiung eigentlich erstmal gar nichts anfangen kann.
Lassen Sie uns über die Musik sprechen. Die stammt von Himmelfahrtscores, also ein Kollektiv von 3 Komponisten aus Hamburg. Wie haben die gemeinsam mit der Neuen Philharmonie Westfalen, aber auch mit der Berliner Band Coppelius zusammengespielt?
Die haben da einen wirklich faszinierenden gemeinsamen Score geschaffen. Also es gibt viel Filmmusikanklänge. Ich bin ja ein Fan von den Soundtracks von Danny Elfman, die man oft in den Filmen von Tim Burton zu hören bekommt. Also mit Chören und mit Harfe und mit ganz viel toller Instrumentierung. Das ist zu hören. Aber wenn Bastille von der Band Coppelius als Krabat singt, ist das eben auch sehr, sehr rockig. Und da sind wir im Punk. Also die Bühne fährt rauf und runter. Es ist extrem effektvoll. Besonders das Schlagzeug kommt immer aus der Decke, also von der Decke herabgeflogen. Und das Orchester, die Neue Philharmonie Westfalen, ist dann dahinter positioniert, nur manchmal sichtbar. Aber es ist ein großartiges und sehr präzises Zusammenspiel. Meine Kritik allerdings an der ansonsten sehr nachvollziehbaren Regie von Manuel Schmidt ist, dass wenig zwischen den Spielenden auf der Bühne passiert. Es gibt da wenig Emotion. Der Text von Ulf Schmidt ist auch sehr karg, sehr auf das Grundlegende dieser Geschichte gelenkt. Also man kann nicht richtig mitfiebern, man kann auch nicht richtig mitfühlen, man kann sich aber in dieses wuchtige Musik- und Bildereignis schmeißen.
Coppelius hat ja in Gelsenkirchen schon mal eine Steampunk-Oper rausgebracht, nach einer Vorlage von E.T.H. Hoffmann. Das war vor 7 Jahren. Haben Sie das damals gesehen?
Ja.
Kann Krabat da anschließen oder trotz ihrer Kritik oder wegen ihrer Kritik eher doch nicht?
Nein, nicht ganz. Und das ist die Geschichte, dass immer das Bessere der Feind des Guten ist. Also Krabbert ist schon ein guter und spannender Abend, aber das, was die damals geschafft haben mit Klein Zaches, da hatten die auch einen unfassbar charismatischen Hauptdarsteller. Das haben die hier nicht. Das wirkt manchmal schon ein kleines bisschen laienhaft, wenn man sich das aus der Schauspielperspektive anschaut, was da auf der Bühne ist. Das kriegen sie nicht hin. Was sie schaffen, das ist eine unglaubliche Energie auf die Bühne zu bringen. Alleine schon deswegen, der Darsteller des Meisters ist gestern mit Corona getextet worden. Dann ist der Regisseur Manuel Schmidt auf die Bühne gegangen, hat das selber gespielt. Von der Seite wurde es von Heribert Feckler grandios eingesungen. Also es musste sehr viel improvisiert werden. Ein Darsteller hat sich bei den Proben den Fuß gebrochen und musste jetzt im Rollstuhl über die Bühne. Das alles wurde aber gut eingebaut. Also es war auf jeden Fall ein Abend, der schon auch begeisternde Momente hat. Aber diese schauspielerische Kraft, die eben dann dieser Klein Zaches hatte und auch dieses wirklich Aufwühlende, das schafft Krabbert nicht. Also gut, aber nicht sehr gut.
Krabbert im Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen. Die nächsten Termine sind am 11., 12., 16. und 17. Juni. Stefan Keim, danke für Ihre Kritik und gute Besserung an alle, die bei dieser Produktion irgendwie krank geworden sind. In den 1940er Jahren, unter dem unmittelbaren Eindruck des Zweiten Weltkriegs, entwickelte sich in Europa und in den Vereinigten Staaten fast zeitgleich eine abstrakte Malerei, die ganz dem Material und der Farbe vertraute und auf jede Form, jede Figur verzichtet hat. In Frankreich und Deutschland, da sprach man vom Informel, in den USA von Farbfeldmalerei und abstraktem Expressionismus. Eine Ausstellung im Potsdamer Museum Barberini führt jetzt erstmals die abstrakten Werke von diesseits und jenseits des Atlantik zusammen, stellt Ähnlichkeiten und Unterschiede fest. Die Form der Freiheit, internationale Abstraktion nach 1945 heißt die Schau. Sie verwundert deshalb, weil das Museum Barberini mit der Sammlung des SAP-Gründers Hasso Plattner eigentlich auf den Impressionismus spezialisiert ist. Simone Reber war für uns schon in der Ausstellung, wo sie zu Beginn eine Überraschung erlebt hat, die dann doch zum Sujet des Museums passt.
Den Clou verriet Ortrud Westheider, Direktorin des Potsdamer Museum Barberini, ganz nebenbei. Der Sammler und Museumsgründer Hasso Plattner konnte vor kurzem 4 Gemälde von Claude Monet erwerben. Jetzt sind sie zum ersten Mal seit 100 Jahren wieder öffentlich zu sehen, als Teil von Plattners Impressionistensammlung. Monet ist auch der Ausgangspunkt für die aktuelle Ausstellung über die internationale Abstraktion nach 1945. Denn in der Sammlung befinden sich 2 luftige Großformate von Sam Francis und Joan Mitchell.
Mit Joan Mitchell und Sam Francis hat Herr Plattner 2 Künstler gesammelt, die sich in Giverny mit den Orten, an denen Monet gemalt hat, direkt auseinandergesetzt haben,
sagt Ortrud Westheider.
Das waren 2 Künstler, die ganz stark vermittelt haben zwischen Frankreich und New York und die für unsere Ausstellung dann eigentlich eine Inspiration waren. Denn dieser große Bogen, dieser Dialog auf Augenhöhe, dazu hat es keine große Ausstellung gegeben bislang. Auch, dass man beide Bereiche, Farbfeldmalerei wie gestische Malerei, unter diesem transnationalen Aspekt mal untersucht, das war eben das Neue daran.
Es dauerte lange, bis die Abstraktion zu dem heiter meditativen Einklang mit der Natur gefunden hat. In der Ausstellung liegen die Schatten von Krieg und Diktatur sichtlich über dem Informell in Europa und dem abstrakten Expressionismus in den Vereinigten Staaten. Sam Francis wurde 1943 als Kampfpilot abgeschossen. Kunst studierte er während seiner Rekonvaleszenz. In Europa kamen die Künstler aus Krieg, Gefangenschaft oder Widerstand zurück.
Diese Künstlerinnen und Künstler haben ja gesagt, wir können nach dem Krieg nicht einfach weitermachen. Es ist notwendig, sich zu trennen von allen Traditionen und all dem, was uns vorgegaukelt wurde, was Wahrheit sein sollte, was ein solider Gegenstand sein sollte. Das wollen wir nicht mehr. Das Einzige, worauf wir uns verlassen können, das sind wir, unser Ausdrucksvermögen, unser Umgang mit der Farbe. Und so ist die Leinwand zu einer Arena des Handelns geworden.
Die Leinwand als Arena des Handelns wird zum Raum, um unaussprechliche Erinnerungen an Gewalt bildlich festzuhalten. Der deutsche Maler Wohls kratzt in seinem Bild die blaue Granate von 1948-49, eine kratergleiche Wunde in die Farbe, Otto Pine verkohlt die Leinwand. Der Spanier Manolo Millares reißt Löcher hinein, knetet, faltet, klammert den Stoff. Sein Landsmann Antoni Tapies löscht die blutrote Farbe mit Sand. Die Auflösung der greifbaren Gestalt wird zur Form der Freiheit.
Die Freiheit sieht man in der Ausstellung natürlich insbesondere an diesen ganz stark gestisch impulsiven Leinwänden. Es war eine Abwendung nicht nur vom Regelwerk der Akademien, sondern auch von dieser Vorstellung, dass Bildfindung ein komplexer Prozess ist, der über Vorstudien geht. Natürlich ist häufig nachgearbeitet worden, aber das Grundprinzip war, dass das Bild aus einer spontanen Begegnung zwischen der Künstlerpersönlichkeit und der leeren Leinwand hervorgehen sollte.
Der Kurator Daniel Zamani erzählt die Geschichte der Abstraktion als Wechselspiel zwischen den amerikanischen und den europäischen Künstlern. Mit den Exilantinnen und Exilanten, mit Sartres Existenzialismus, gelangen die fundamentalen Zweifel an der Möglichkeit der Kunst auch in die Vereinigten Staaten. Max Ernst lebt seit 1941 in New York. Die Écriture-Automatique der Surrealisten bereitet den Weg für die Hingabe an die Spontanität. Aber erst der rauschhafte Tanz, den Jackson Pollock mit tropfendem Pinsel auf der Leinwand vollführt, macht New York zum wichtigsten Kunstzentrum der Welt.
Es war ein radikal neuer Vorgang. Das Bild hat keinen Vorder-Hintergrund mehr, es gibt keinen Oben oder Unten, sondern in diesem All-Over-Effekt lösen sich letzten Endes alle Bildhierarchien auf. Und das ist eine Strategie von Pollock, die sehr performativ ist, wo sein eigener Körper ins Bild kommt und die einen ungeheuren Einfluss hat, sowohl in Europa als auch in den USA.
Heute aber wirken Jackson Pollocks manische Drippings seltsam verschlossen. Aufregender ist die Entdeckung von Malerinnen wie Janice Biala oder Judith Reigl. In dem fulminanten Saal mit Farbfeldmalerei von Helen Frankenthaler, Mark Rothko und Barnett Newman wird das Publikum eingehüllt von Rot, Hellblau und Orange. Die Farben finden eine Antwort in dem Glutrot des Münchner Künstlers Ruprecht Geiger. Die Malerei wird zur Erfahrung einer inneren Weite. Vor den Abgründen des 20. Jahrhunderts ruft diese intensive Ausstellung die existenzielle Bedeutung der Kunst auf, als Form der Freiheit.
Die Ausstellung Die Form der Freiheit, Abstraktion nach 1945, läuft bis Ende September im Museum Barberini in Potsdam. Das Wort Calving, das heißt kalbend, abkalbend, da denken die meisten von uns jetzt vermutlich wohl an Kühe oder an das Abbrechen größerer Eismassen von Gletschern. Das wird nämlich auch als Kalben bezeichnet. Nach den nächsten paar Minuten, da denken Sie vielleicht aber auch noch an Tanz, denn die US-amerikanische Performance-Künstlerin Faye Driscoll, die hat bei der Tanzcompany Unusual Symptoms des Theaters in Bremen ihre Uraufführung lange ohne Titel angekündigt und jetzt eben dann Calving genannt. Hier im Hintergrund hören Sie die Musik zur Performance. Elisabeth Nehring, wie hat denn Faye Driscoll diesen Titel denn mit ihrem Tanz und ihrer Choreografie heute Abend in Bremen zusammengebracht?
Also eher indirekt. Ich habe ja bei Calving im ersten Moment auf jeden Fall an das Kalben, also das Gebären eines Kalbs gedacht. Ein, wie ich es mir vorstelle, schmerzhafter, auch existenzieller Vorgang. Und das konnte man im weiteren Sinne assoziieren, wenn man den Tänzerinnen und Tänzern aufmerksam zugeschaut hat. Das Programm nennt aber vor allen Dingen, was Sie gerade gesagt haben, den Bezug auf das Abbrechen von Gletschermassen als Assoziation. So oder so ist das Setting sehr intim, in dem sich das Ganze abspielt. Wir haben eine Bühne, kleine Bühne, die von vier Seiten mit so kleinen Tribünen umstellt ist. Das sind nicht ganz 140 Plätze, also alles ist sehr nah beieinander. Über uns hängen so Baldachine aus Stoff und wir schauen auf eine Art Podest in der Mitte, an dem wir recht nah dran sitzen. Und dieses Podest ist ganz dick gepolstert. Und dort spielt sich diese eine Performance-Stunde ab. Und in dieser Zeit gibt es zum Beispiel so tatsächlich Szenen, in denen sich die Tänzerinnen aus ihrer Kleidung langsam herausschälen, dass ich den Vorgang mit Calving, also Kalben, in Verbindung gebracht habe. Aber sie fallen auch tatsächlich so in sich zusammen und manchmal auseinander, dass man auch eben so Abbrechen von Gletschermassen sehr frei assoziieren kann.
Also ein Tanz zum Klimawandel quasi.
Ja, so, vielleicht.
Faye Driscoll ist in Deutschland ja eher einem Insider-Publikum bekannt. Was sollten wir denn über sie wissen?
Faye Driscoll ist eine Performance-Künstlerin, die einerseits Choreografien und Theater, aber auch Installationen und Filme kreiert, dafür in Amerika schon ganz schön viele Preise bekommen hat. Und ihre Arbeit wird häufig mit Begriffen wie experimentell, orgiastisch oder rituell beschrieben. Sie hat in den letzten Jahren an einer Trilogie gearbeitet, Thank You for Coming, in der sie auf verschiedene Arten und Weisen die Frage bearbeitet hat, warum kommen wir überhaupt zusammen, um Live-Kunst zu sehen, insbesondere in Zeiten, wo das Digitale immer ausgeprägter wird. Und da ist sie ausgegangen vom Gruppenerlebnis, aber auch in einem Teil von ihrer eigenen Trauer um die Mutter. Das war ein Solo. Also sie hat verschiedene Ausgangspunkte genommen, um sich eben diese Frage zu stellen, warum überhaupt noch Live-Kunst? Und damit ist auch schon der Kern erfasst, was Faye Driscoll mit ihrer künstlerischen Arbeit will, nämlich eigentlich immer mit dem Verhältnis von Performern und Zuschauerinnen experimentieren.
Sie nennt es ja, sie hat mal gesagt, glaube ich, ich strebe eine immersive Welt der sensorischen Komplexität und der Wahrnehmungsdesorientierung an. Ist das dieser komplizierte Satz genau das, was Sie heute Abend gesehen haben? Hat sie das so umgesetzt?
Ja, also man kann es sicher so, aber auch anders formulieren. Aber tatsächlich kann ich schon anknüpfen an die Begriffe der sensorischen Komplexität und aber auch der Desorientierung der Wahrnehmung, denn was sich da vor unseren Augen abspielt, aber im Übrigen auch in unseren Ohren und Nasen, ist auf jeden Fall nicht ganz so einfach zu greifen. Das Ganze fängt ja ganz langsam an. Man muss sich vorstellen, dass die Tänzerinnen im Dunkeln singend und summend in den Raum kommen. Es sind auch recht viele, die da eben auf diesem dicken Polster dann irgendwann lagern. Und als das Licht angeht, erstarren sie wie in einem Freeze, ich sag mal, als so eine Art zeitgenössische Laokoon-Gruppe, ja, aber auch so in so hippen Klamotten, irgendwie alle liegen über und untereinander, einige streben aus diesem Kuddelmuddel hinauf, Hände greifen nach Körpern, das ist schon recht expressiv. Und wir haben erst einmal ganz viel Zeit, das alles zu beobachten, weil am Anfang die Veränderung in dieser Konstellation ganz unmerklich, sehr, sehr langsam geschehen. Das ist wie in einem ruhigen, stetigen Fluss, der sich dann aber tatsächlich konstant beschleunigt und uns immer wieder neue Szenen und Bilder vor Augen führt. Insbesondere, weil dieses Bühnenpolster irgendwann noch gedreht wird, so dass wir immer wieder neue Ansichten erhalten von diesen Menschen, die sich da aneinander festhalten, sich aneinander anklammern, die tief miteinander verbunden scheinen, auch körperlich oder im Kampf begriffen, unter Schmerzen den Mund aufreißen, also die Gesichter wechseln vom Lächeln zum schmerzverzerrten Gesicht, wirklich in einem Flow. Und irgendwann, und diese Momente haben mir besonders gefallen, tauchen immer mehr Alltagsgegenstände auf. Also erst verrutscht dem einen die Brille, dann fallen Schlüssel und Armbanduhren aus den Hosentaschen oder jemand greift so nach so einem Desinfekt und gelt sich die Hände ein oder aus einer Plastiktüte, die auf einmal auftaucht, fallen frische Erdbeeren auf das Polster und landen in den Mündern von Performerinnen, die sich dann langsam aus ihren Kleidern schälen und dabei Brüste und Silikoneinlagen preisgeben. Also so, ja, also so geht's immer weiter, sage ich mal. Es wird immer wilder und absurder. Also und tausend kleine Geschichten ziehen an uns vorbei, die wirklich mit viel Humor und Absurdität und überraschenden Momenten gespickt sind.
Ich würde gerne noch mal so anderthalb Minuten zurückspulen. Sie haben eben gesagt, Sie haben auch mit Ihrer Nase etwas wahrgenommen. Was ist denn da passiert?
Ja, das ist auch ganz witzig, weil zwischendurch immer mal wieder Performerinnen, die so rausgehen oder auch die so draußen sind, mit Sprühflaschen kommen und Duftwasser, also so, womit man so Pflanzen besprühen kann und Duftwasser sowohl auf die Performance sprühen, aber auch auf uns. Es hat keinen Zusammenhang, es ist einfach ein witziges Element, was uns interessanterweise als Publikum eben auch dem Ganzen nochmal näher bringt, weil wir einfach in einem Raum sind und alle dieses selbe Duftwasser abbekommen.
Ihr Fazit von Calving. Hat es sich gelohnt, heute Abend nach Bremen zu fahren?
Auf jeden Fall. Also am Anfang ist es schon eine Produktion, für die man sicher ein bisschen Geduld braucht. Man muss zu Beginn doch ganz genau hinschauen. Aber je weiter die Entwicklung voranschreitet, desto detailreicher und überraschender und witziger wird diese Performance. Und für mich war es auch ein Abend, an dem sich Präsenz und Präsentation auf ziemlich gute Art und Weise miteinander verbinden. Denn einerseits kreieren die Tänzerinnen eine wirklich umfassende Intimität miteinander und andererseits entsteht eben durch dieses Setting, das heißt das Podest, das da immer fortgedreht wird, der Charakter der Präsentation. Also hier, guckt mal, wir zeigen euch was. Ja? Und mit diesen beiden Elementen des, ich sag mal, des Performance-Machens spielt Faye Driscoll in Calving sehr klug und sehr humorvoll.
Und das Ganze ist zu sehen am Theater in Bremen. Heute war die Uraufführung. Vielen Dank, Elisabeth Nehring. Der zeitgenössische Zirkus ist eine in Deutschland noch recht junge Kunstform. In Köln will gerade das Circus Dance Festival diese Kunstform mit zeitgenössischem Tanz verbinden und dadurch auch auf sich aufmerksam machen. Tom Mustroff berichtet.
Ein Parkgelände im Kölner Norden, nahe am Rhein. Freizeitfußballer kicken auf der Wiese. Mittendrin steht eine Bühne mit einem 8 Meter hohen Turm. An Seilen hängen Metallröhren herab, die vom Zirkusartisten Jörg Müller bewegt werden. Die Seile vollführen weite Kreisbewegungen um ihn herum. Müller berührt sie, entlockt ihnen dabei Töne. Die Aufführung gehört zum Zirkus Dance Festival. Kurator ist Tim Behren. Bis vor 10 Jahren war er Akrobat, inzwischen ist er Choreograf und verbindet zeitgenössischen Zirkus mit zeitgenössischem Tanz.
Zirkus schreibt sich hier einfach in einen öffentlichen Raum ein, nämlich in ein Parkgelände. Und die Leute können vorbeikommen und schauen, ey, was ist hier, was passiert da, wow, da wird der Luftraum bespielt, habe ich noch nicht gesehen. Und bleiben stehen, gucken zu, also ist auch irgendwie eine schöne Chance.
Im Park gibt es auch noch 2 weitere Bühnen, außerdem 3 Zelte. In einem lässt der Jonglagekünstler Julian Vogel deformierte Diabolos ratternd rotieren. Vogel stellt sie selbst her, entweder brennt er die Formen im Keramikofen oder er schraubt einfach Küchengeschirr aneinander.
Während meinem vielen Arbeiten mit dem Diabolo habe ich dieses Objekt auseinandergenommen, wieder zusammengesetzt. Und da war ich einmal in der Küche und habe 2 Suppenschüsseln gesehen und dachte, das sieht doch aus wie ein Diabolo. Und dann habe ich 2 Löcher gebohrt und voilà.
Vogel jongliert mit diesen Diabolos. Sie sind immens zerbrechlich. Lässt er sie fallen, sind sie kaputt. Ein zusätzliches Spannungsmoment für das Publikum. Doch auch dann werden sie weiter zu Kunst verarbeitet. Aus den zerbrochenen Diabolos gestaltet Vogel Scherbenvorhänge, durch die sich das Publikum bewegt und dabei selbst Klänge erzeugt. Ein gutes Beispiel dafür, wo sich der zeitgenössische Zirkus hinbewegen will. Er kann Elemente von Installationen enthalten, mit Material und Klang experimentieren oder auch die Verbindung von Tanz und Akrobatik ausloten. In My Body is Your Body bilden eine Tänzerin und 2 Akrobaten neue Formationen von Körpern. Mal ragen sie als Doppelfigur in den Himmel, mal neigen sie sich riskant zur Seite, drohen gar zu fallen. Auch das Maß an Vertrauen wird deutlich, das man haben muss, wenn man aufeinander steigt oder sich in die Arme der anderen fallen lässt. Festivalorganisator Tim Behren ist der Choreograf dieser Zirkusproduktion.
Tanz und Zirkus, ja, passen sehr gut zusammen, weil sie einfach beide über den Körper sprechen, sag ich mal. Der Zirkus hat eher so dieses rauere, bisschen mehr das Risiko eingehen, den Luftraum bespielen, der Tanz arbeitet für mich mehr in der Horizontalen, ist ein bisschen feingliedriger irgendwie, vielleicht auch in der Suche nach Ästhetiken, aber auch in der Körperarbeit. Das verbindet sich sehr gut.
Weil der zeitgenössische Tanz institutionell besser aufgestellt ist als der zeitgenössische Zirkus, wünscht sich die Szene nun auch ein Äquivalent zum Infrastrukturprojekt des Tanzplans. Der Tanzplan Deutschland war eine Initiative des Bundes, der zwischen den Jahren 2006 und 2010 an 9 Standorten Ausbildungsprogramme ins Leben rief, sowie für einen Ausbau von Spielstätten und Probenräumen sorgte. 12,5 Millionen Euro umfasste das Programm. Es gilt auch international als Modellprojekt. Jenny Paczowski, Mitinitiatorin des Zirkus Dance Festivals und Vorsitzende des Bundesverbands Zeitgenössischer Zirkus.
Die Ausbildung, das ist ja ein Riesenthema in Deutschland. Also dann eben diese Kreationsräume aufzumachen, Residenzräume, Probenräume, die in jeder Stadt im Prinzip zu schauen, wo sind Strukturen da, die man eben auch für den Zirkus nutzbar machen kann.
In Köln nutzt der zeitgenössische Zirkus die Zelte des Kinder- und Jugendzirkus Latibul für Residenzen und Aufführungen. Noch weitgehend unerschlossen sind aber die Stadt- und Staatstheater. Um das zu ändern, hält Paczowski eine Gastspielförderung für sinnvoll. Das beträfe auch notwendige technische Umbauten. Das Zirkus Dance Festival selbst stellte vor allem experimentellere Formate vor, die aber auch bei den Fußballern auf der Wiese Anklang fanden. Initiiert wurde auch eine Zusammenarbeit der Brüsseler Zirkusschule ESAC mit dem Kölner Zentrum für zeitgenössischen Tanz. Im Kleinen leistet das Festival bereits, was von hier aus auch größer gedacht werden kann.
Morgen geht das Circus Dance Festival in Köln zu Ende. Und das war Fazit für heute. Kommen Sie gut durch die Nacht. Mein Name ist Johannes Nichelmann. Tschüss.